Kurznachrichten. Liebe Schlagerfreunde, unser Kolumnist Jürgen Eger war wieder einmal aktivistisch unterwegs in Berlin, Hauptstadt, und zwar als rasender Reporter. Am 11. Februar dieses Jahres gab es am und um das russische Haus in der Friedrichstraße zum einen eine Kulturveranstaltung, zum nächsten eine der üblich gewordenen antirussischen Proteste, zum dritten eine Versammlung von Russischen und Deutschen dafür, dass die kulturellen Angebote und der kulturelle Austausch stattfinden können sollte, und zwar ohne bedrohlich wirkendes Gebrüll, und zwar als Mittel der Entfeindung des friedlichen Miteinanders. Freilich
mit Schutzwahl werdet nicht passieren.
Ich glaube nicht, dass Ami-Brit-Freiheitsmärchen vom objektiven, vom nicht beteiligten Journalismus. Ich bin parteilich. So sagte und bekannte man das auch in der DDR. Da komme ich her. Je DDR-loyaler, desto hörbarer war das, je Pfaffen- und ARD-gläubiger, desto weniger. Desto mehr Wertefreiheit wurde behauptend praktiziert, eine Vokabel, die lange schon aus dem Politgelaber verschwunden ist, in den 80ern eine der meist gelogenen. Für den 11.03.2026 war im russischen Haus eine Gesangsdarbietung angekündigt. Eine Jekaterina Kowskaja sollte Lieder singen unter der Überschrift »Die Stadt der Verliebten«. Lieder aus sowjetischen, aus russischen Filmen sollten es sein. Aus bestinformierten russisch-muttersprachlichem weiblichen Mund erfuhr ich, es waren auch eigene Titel darunter. Die Sängerin ist hübsch, sie trat in einem roten Anzug auf und sie präsentierte auch sehr langes, voluminöses Blondhaar zu einem hellen Teint. Anders als bei Brit-GEZ-Propagandasprecherinnen habe ich an Schlagersängerinnen-Hübschheit nichts auszusetzen, insbesondere wenn sie so gut singen kann wie die Jekaterina. Seit Monaten schon, oder besser Jahren, wird das russische Haus skandalisiert. Von wegen der vielen Freiheit, in der, anders als in der bösesten aller DDR-Diktaturen, für Völkerfreundschaft und deren Propagierung noch Platz war, derzeit nicht einmal mehr für kulturellen Austausch. 2008 war ich in Minsk und habe mir unter anderem das dortige Goethe-Institut angeschaut. Unter den Linden hatte es in der DDR das französische Kulturzentrum gegeben, in dem ich oft war. Nun, das war ein bisschen kleiner als das russische Haus, aber der kulturelle Austausch, die Vorstellung der anderen Kultur im Gastland, galt damals in Mitteleuropa als etwas Positives. Die Franzosen boten uns damals erstklassige Chansonniers. Nun sei sowas bitterböse. Wenn die Deutschen mittels Goethe-Institut in Minsk Agentinnen werben, wie ich das dort vor Ort beobachtet habe, die später dann bekannt gewordene peroxidblond gefärbte Flötistin war womöglich ein Ergebnis dieses Instituts, ist das Beste der Welt, wenn Russen in Berlin eine Schlagersängerin auftreten lassen, vor allem für aus Russland ab Anfang der 1990er hergelockte Sowjetgeborene, also Russisch-Muttersprachler, gibt es eine Mahnwache dagegen, aber auch einen Protest gegen solche Belagerungen. Das Haus wurde übrigens in der DDR-Hauptstadt errichtet und firmierte, wenn ich es recht erinnere, als Haus der sowjetischen Wissenschaft und Kultur. Es war sicher nicht nur für deutsche, russisch und Sowjetfreunde attraktiv, sondern auch für die Kinder und Erwachsenen der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte und andere Sowjetbürger, die in der DDR tätig waren. Das waren ja nicht wenige. Eine kulturelle und touristische Attraktion. Die Mahnwache sind so 7-8 Leutchen, vielleicht auch 10-12, also ist das Ganze von der Teilnehmerzahl her nicht berichtenswürdig, aber das Prinzip schon, denke ich. Auf der Gegenseite sind es auch 8 oder 10. Die antirussischen Mahner sind mit Regenschirm in Gelb-Blau und ebenso farbigen Fahnen bewaffnet, die als Umhang getragen werden. man kennt das seit Jahren. Sie sind Deutschmuttersprachler. Ich war Partei und bin es für Frieden, Völkerverständigung, DDR gegen die Besatzung. Ich glaube nicht an die Westwelt. Brit-Propagandajournalisten durften sich nicht gemein machen mit der Sache, auch wenn sie eine gute sei. Ich habe seit meiner Kindheit und Jugend in den 1960ern, 70ern diese angebliche Objektivität immer als eine Lüge erlebt. Insbesondere auf die DDR, die UdSSR, Vietnam, Kuba, Chile und so weiter bezogen. Ich denke aber, parteilicher Journalismus ist nicht dazu da, sich selbst in die Tasche zu lügen, was es auf allen Seiten, egal mit welcher Ideologie, wohl immer gab und geben wird, auch nicht die Realitäten verzerrt darzustellen. Er ist auch dazu da, die Gegenseite reden zu lassen, entsprechend ihrer Intentionen, nicht zuletzt um zu lernen. Man erinnere sich an das DDR-Studio Heinowski und Scheumann. Da ich eintreffe, sind die Belagerer gerade mit Manöverkritik beschäftigt. Einer erklärt den Seinen, was der Gegner gerade tut. Das ist nichts Absonderliches. Das ist immer so, wie wenn die Antifanten gegen die Spritzverweigerer auflaufen. Ich trete hinzu, frage, ob ich fragen dürfe. Ich sehe ein Plakat, nie wieder Russland.
Es geht um das imperialistische Russland. Also es gibt kein Kernland Russland, sondern Russland definiert sich über den Imperialismus und hat natürlich auch dadurch unbedingt den Drang, das Reich zu vergrößern. Und da bezieht sich darauf nie wieder Russland. Es geht natürlich nicht um Russen und nicht um die Personen an sich, sondern es geht um den Begriff Russland, der sich so imperialistisch darstellt, wie er sich im Moment darstellt.
Also wie beim IOC, wo Russen nicht mehr als Russen auftreten dürfen. So ungefähr.
Weil sie natürlich unter den Sanktionen standen.
Mhm. Ja? Sanktionen sind keine Natur. Sanktionen sind Politik, denke ich jedenfalls. Also wenn Sie sagen, die stellen sich selbst so dar als Imperialisten, meinen Sie jetzt, dass irgendwer das so gesagt hat oder meinen Sie, andere sagen, dass die sich so darstellen?
Nein, sie verhalten sich auch nicht so.
Welches Land haben die erobert?
Putin hat gesagt, also die Russische Föderation besetzt seit 1992 einen großen Teil von Moldau, seit 2008 einen großen Teil von Georgien. Sie haben 2020 in Belarus interveniert und haben dort 2022 ihre Nuklearraketen stationiert. Die Russische Föderation interveniert in Großbritannien, wo sie Mordversuche und Giftgasanschläge gemacht haben. Sie intervenieren in Deutschland seit Jahren, wo sie Morde befohlen und umgesetzt haben. Sie sabotieren in ganz Europa, sie schneiden Unterseekabel in der Ostsee durch, sie haben ein DHL-Flugzeug auf dem Anflug zu Vilnius mit einem Sprengstoffpaket zum Absturz gebracht. Da sind 5 deutsche Bürger gestorben. Also die russische Föderation tut eine ganze Menge an Interventionen und es sind russische Soldaten lange Zeit in Syrien gewesen. Sie sind Wagner-Soldaten in Westafrika. Also wenn man da einmal anfängt, kann man ja gar nicht mehr aufhören. Dazu geht es natürlich darum, wenn Sie diesen Slogan da lesen, nie wieder Russland. Ja? Ich meine, wir sind ja nun alle der deutschen Sprache mächtig und haben ein Gehirn. Das erinnert natürlich an einen sehr bekannten Slogan. Und dieser Slogan, auf den es anspielt, ist natürlich nie wieder Krieg. Also nie wieder Russland, das nimmt natürlich Bezug auf nie wieder Krieg. Und es gibt im Moment einen Staat in Europa, der Angriffskrieg führt. Es gibt seit 1945 einen Staat.
Die BRD.
In Europa. Ja, wissen Sie, wenn Sie so ankommen, müssen Sie uns nicht etwas
erzählen. Was ist denn Jugoslawien?
Dann müssen Sie uns nicht erzählen.
Was ist mit Jugoslawien?
Dann müssen Sie uns nicht erzählen von Journalismus, wenn Sie
warum denn
so
nicht
ankommen, wenn Sie sagen,
warum
dass die BRD das einzige Land ist, das in Europa Krieg führt, okay?
Na Moment mal, ich habe nicht gesagt einzig, Sie haben gesagt ein Land.
Ja,
haben Sie jetzt gesagt.
Sie
nicht das einzige.
BRD.
Na, weil Sie nicht gesagt haben, welches Land Sie meinen.
Es eskalierte dann rasch weiter, dass diese Belagerer nicht mehr mit mir reden wollten. Ich wandte mich nun an den Nie wieder Russland-Schilderträger, der einerseits dazugehörte, andererseits dann aber auch wieder nicht.
Bedeutet Nie wieder Russland jetzt die massenweise Tötung von Russen, die sich ja millionenfach zu Russland bekennen?
Nein.
Sondern? Was bedeutet nie wieder Russland?
Bundene Einrichtungen im Irak sind Ziel. Die USA betreiben im Nahen Osten etwa 20 dauerhafte und provisorische Stützpunkte. Mehr als 10.000 Soldaten sind beherbergt. Bahrain, Ägypten, Irak, Jordan, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Emirate. Mitte März 2025 bis zu 50.000 US-Soldaten gleichzeitig in der Region stationiert. Ergänzt diese Stützpunkte durch Schiffe. Abgezogen die Gerald R. Ford. Reparaturen nach Feuer, wir erinnern uns. New York Times berichtet, viele der 13 Militärstützpunkte, die in der Region von US-amerikanischen Truppen genutzt werden, sind mehr oder weniger unbewohnbar. Ein Teil der Soldaten wohnt in Hotels. Publiziert auch eine Liste der zerstörten Stützpunkte. Ziel der Iraner, die Fähigkeit der USA, Lufteinsätze über dem Iran durchzuführen, zu verringern, Flugzeuge zwingen, von ferneren Stützpunkten auszustarten. Auch führt der Iran eine Kampagne gegen Radar- und Raketenabwehrsysteme durch. Folge die Vorwarnzeit vor einem Raketenangriff in Israel ist auf wenige Minuten geschrumpft. Analyse Sergei Poljetajew. Sie befasst sich mit der Schock- und Furcht-Taktik der USA. Er ist Publizist, Mitbegründer und Herausgeber des FATFOR-Projekts. Ziel der Strategie ein schneller Schlag. Irans Gegenwehr, Spiel auf Zeit. Solange die Straße von Hormuz blockiert ist, läuft den USA die Zeit davon. Es rückt näher die wirtschaftliche Katastrophe. Treibstoffrationierungen, Homeoffice etc. stehen an. Aber auch Preiserhöhung bei Lebensmitteln durch Düngemittelknappheit, Probleme bei Halbleitern, Heliumknappheit, Probleme bei Medizin- und Konsumgüterproduktion. Auch Aluminium ist knapp. Im Gesichtsbuch kommentiert Marcel Baldauf einen NTV-Bericht, Israels größte Ölraffinerie geht lichterloh in Flammen auf. Ursache gemeinsamer Angriff des Iran und der Hisbollah, benannt die Ölraffinerie Bazan in Haifa. Das strategische Rückgrat der nationalen Treibstoffversorgung, zentraler Knotenpunkt für die petrochemische Industrie des Landes. Ein Ausfall dieser Anlage trifft die gesamte Logistikkette Israels ins Mark. Gefährdung der nationalen Treibstoffreserven Israels, Zwang zu massiven Importen von Fertigprodukten. Ein Brandbeschleuniger für die globale Energiekrise, Angebotsverknappung, Benzin, Energie, Lebensmittel, Preise dürften signifikant steigen.
Sarah kommt.
Sie sind die Versammlungsleiterin. Wer, unter welchem Namen ist das hier angemeldet? Unter welchem?
Da können Sie unter Versammlung gucken, dann denke ich.
Ja, aber können Sie das nicht sagen?
Nein, ich möchte mit Ihnen nicht reden.
Sie müssen ja nicht möchten. Ich habe ja nur gefragt, ob Sie können. Sie möchten nicht reden. Bitte schön.
Seit Jahren beobachte ich und kritisiere die Ergebnisse von Straßenbefragungen der GEZ-Medien, also was da gesendet wird. Die fragen wildfremde Leute, die zuweilen so wildfremd ja nicht sind, und senden dann die Zu- und Übereinstimmung dieser Leute mit den Chefpolitikern des Staats. Das Publikum soll denken, dass die Politiker genau die Politik propagieren und machen, die die Leute wollen. Das wird selbstverständlich nie Populismus genannt. Tatsächlich ist es das Abfragen der Effektivität der aktuellen TV- und Radiopropaganda der Staatssender. Daran bin ich erinnert. Die Belagerer können wirklich die ganze Palette der Staatspropaganda auswendig aufsagen. Keines dieser Argumente ist mir neu. Man könnte glatt denken, Flack Immermann, Kiesewetter, Trampoline, Wadepool und wie die alle heißen, machen genau die Politik, die das Volk will und braucht, dass am 11.03.2026 auf der Friedrichstraße vor dem russischen Haus von diesen 7 oder 10 Leutchen repräsentiert ist. Ich hätte gern noch gefragt, woher die kommen, also ob DDRler oder nur Westler und wer das bezahlt. Aber ich ging dann auf die Gegenseite.
Warum ist denn eine Deutschmuttersprachlerin bei einer pro-russischen, wie man das sagt, Demonstration vor dem russischen Haus, wogegen wiederum andere nur Deutschmuttersprachler im pro-ukrainischen Sinne demonstrieren?
Ich wollte hier einfach zum Konzert gehen, ein schönes Konzert, und das russische Haus ist für mich ein Stück Heimat und deswegen bin ich da.
Wie kann denn das russische Haus für eine Deutschmuttersprachlerin ein Stück Heimat sein?
Nur ich habe Russisch gelernt, seit ich in der 3. Klasse bin, und deswegen ist es ein Stück Heimat.
Auf der Gegenseite habe ich schon das Schild gesehen, nie wieder Russland. Wie interpretiert das eine Deutschmuttersprachlerin, die ab 3. Klasse Russisch gelernt hat? Wie interpretiert die das?
Das sind größenwahnsinnige Wünsche von ewigen Verlierern. Da gehen wir gelassen mit um. Russland wird es immer geben.
Und wie interpretiert sie das in Bezug auf die russischen Menschen? Also erst sagte man mir,
auf der Gegenseite. Damit ist nicht die Ermordung, Tötung eines einzigen Russen gemeint. Und der andere meinte dann, außer Putin, da ist es dann schon gemeint. Also wie interpretiert jemand das, der jetzt nicht unterrichtet ist durch die Gegenseite, was denn diese Parole bedeuten soll, das in Bezug auf die Lebenswertigkeit russischen Lebens?
Das ist blanker Faschismus, ne? Nie wieder Russland.
Du würdest das durchaus auch interpretieren in Richtung der Ermordung oder Tötung?
Natürlich.
Und jetzt geht's ins russische Haus zum
Konzert.
Was ist das bitte für ein Konzert?
Katharina, sie sind russische Lieder aus sowjetischen Filmen.
Ah ja, ah ja, da erinnern sie aus.
Da erinnern sie uns, genau.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Das Dossier. Da passend dazu die Schlussmelodie aus dem Film Ein Bahnhof für zwei, einer meiner Lieblingsfilme. Danke Jürgen Eger, morgen mehr. Ein kleiner Schritt vom russischen Haus zu russischen Einschätzungen, die mir vor allem Bildung suggerieren, im Gegensatz zur hiesigen Analyseunfähigkeit, dem völligen Fehlen von Situationsgespür und der allgemeinen Entzivilisierungstendenz. Frage, wie schwer hat der Iran US-Militärstützpunkte beschädigt? Eine Analyse von Russia Today. Washington bestätigt mittlerweile Angriffe in mehreren Ländern. Der Iran spricht von mehr als einem Dutzend Stützpunkten, die angegriffen wurden. Mittlerweile bestätigt 13 Tote durch iranische Angriffe, mehr als 300 US-Soldaten verwundet. Es gibt neue Angriffe seitens des Iran. Im Visier der Revolutionsgarde, die 5. Flotte der USA, zerstört wurde hochwertiges US-amerikanisches Militärgerät. Satellitenbilder sollen zeigen, getroffen auch eine F-35, ein Airbags-Flugzeug, Wall Street Journal bestätigt. Auch US-verbundene Einrichtungen im Irak sind Ziel. Die USA betreiben im Nahen Osten etwa 20 dauerhafte und provisorische Stützpunkte. Mehr als 10.000 Soldaten sind beherbergt. Bahrain, Ägypten, Irak, Jordan, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Emirate. Mitte März 2025 bis zu 50.000 US-Soldaten gleichzeitig in der Region stationiert. Ergänzt diese Stützpunkte durch Schiffe. Abgezogen die Gerald R. Ford. Reparaturen nach Feuer. Wir erinnern uns. New York Times berichtet, viele der 13 Militärstützpunkte, die in der Region von US-amerikanischen Truppen genutzt werden, sind mehr oder weniger unbewohnbar. Ein Teil der Soldaten wohnt in Hotels. Publiziert auch eine Liste der zerstörten Stützpunkte. Ziel der Iraner, die Fähigkeit der USA, Lufteinsätze über dem Iran durchzuführen, zu verringern, Flugzeuge zwingen, von ferneren Stützpunkten auszustarten. Auch führt der Iran eine Kampagne gegen Radar- und Raketenabwehrsysteme durch. Folge die Vorwarnzeit vor einem Raketenangriff in Israel ist auf wenige Minuten geschrumpft. Analyse Sergei Poljetajew. Sie befasst sich mit der Schock- und Furcht-Taktik der USA. Er ist Publizist, Mitbegründer und Herausgeber des FATFOR-Projekts. Ziel der Strategie ein schneller Schlag. Irans Gegenwehr, Spiel auf Zeit. Solange die Straße von Hormuz blockiert ist, läuft den USA die Zeit davon. Es rückt näher die wirtschaftliche Katastrophe. Treibstoffrationierungen, Homeoffice etc. stehen an. Aber auch Preiserhöhung bei Lebensmitteln durch Düngemittelknappheit, Probleme bei Halbleitern, Heliumknappheit, Probleme bei Medizin- und Konsumgüterproduktion. Auch Aluminium ist knapp. Im Gesichtsbuch kommentiert Marcel Baldauf einen NTV-Bericht, Israels größte Ölraffinerie geht lichterloh in Flammen auf. Ursache gemeinsamer Angriff des Iran und der Hisbollah, benannt die Ölraffinerie Bazan in Haifa. Das strategische Rückgrat der nationalen Treibstoffversorgung, zentraler Knotenpunkt für die petrochemische Industrie des Landes. Ein Ausfall dieser Anlage trifft die gesamte Logistikkette Israels ins Mark. Gefährdung der nationalen Treibstoffreserven Israels, Zwang zu massiven Importen von Fertigprodukten. Ein Brandbeschleuniger für die globale Energiekrise, Angebotsverknappung, Benzin, Energie, Lebensmittel, Preise dürften signifikant steigen.
Sarah kommt.
Dagegen opponiert Sarah Wagenknecht vom BSW, fordert massive Steuersenkungen für Benzin und Diesel, erinnert aber nicht an Zeiten stabiler Preise.
Ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss.
Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab. Israel und der Iran fliegen weiterhin Luftangriffe gegeneinander.
Danke, beste Svetlana. Hartmut König gleich in der kleinen Audiodatei. Der letzte Tag im März, der 31. März, ein Dienstag, Radio Marabu. Außenminister Wadefuhl in Polen, Treffen mit Sikorski, Zeichen von Freundschaft und Verbundenheit, formuliert Tagesschau.
Auf deutsche Ansprüche muss da jetzt keine Rücksicht genommen werden.
Osterwaffenruhe bietet Zelensky an. Nein, Ostern.
Give us a credit.
Die ukrainische Abgeordnete Natalia Pipa lobte die Entfernung einer russischsprachigen Inschrift von einem Zweiten Weltkrieg-Denkmal in Kiew, löste selbst in der Ukraine Empörung aus, nannte sowjetische Soldaten Abschaum, das notwendige Gedenken zu beschmutzen, mir formvollendeter Faschismus. Und da die Banderisten ja auch Judenmörder waren, eine klare Auschwitz-Befürwortung. Drunter mache ich es nicht. Moskau und Belgrad vereinbaren Fortsetzung von Gaslieferungen nach Serbien, übrigens unter Marktpreis. In Hagen wurde ein Mann wegen Spionageverdachts für Russland festgenommen, ein Ukrainer. Hartmut König.
Hallo, liebe Hörer von Radio Marabu, mein Name ist König, Hartmut. Hoffe, ich habe was zu erzählen. Hört mal hin.
Eine Kolumne von Hartmut König in der kleinen Audiodatei.
Sag mir, wo du stehst.
Hallo, liebe Hörer von DDR1, hier ist Hartmut König. Ich glaube, ich soll hier was erzählen. Hört mal hin, wenn ihr wollt. Bis dann.
Das Gift der Treuhand wirkt bis heute. BRD-Wirtschaftsmalaise provoziert Nachdenken über die Demokratie. Hartmut König, März 2026. Auf den Artikel "Das westdeutsche Modell kollabiert und der Osten weiß, was kommt", erhielt die Berliner Zeitung eine Flut von Leserzuschriften, die Johannes Schirrmeister im Blatt als Sehnsucht nach einer ehrlichen, längst überfälligen Auseinandersetzung mit den Gründungsnarben unseres vereinten Landes resümierte. Vor allem aus dem Osten seien Stimmen gekommen, die das Trauma der Treuhand, die wirtschaftliche Enteignung und entmündigende Transformation in den Jahren nach 1990 beklagten. Waren in staatstragender Lesart die Abwicklungsorgien der Bräuelbehörde stets als alternativlose Krisenbewältigung verharmlost worden, so veranlasst nun die anhaltende Malaise der bundesdeutschen Wirtschaft auch im tiefen Westen manchen zum Nachdenken. Dort, wo allzu oft der Vorwurf an eine undankbare, demokratiefeindliche Geschwisterplage da drüben hinter der Elbe echote, brechen sich inzwischen bange Fragen Bahn. Ist der suggerierte Glaube an die wirtschaftliche und moralische Kraft des nach Bonner Maßstäben zusammengeschobenen Großdeutschen Bundes zukunftsfähig, oder ist er nur noch Westalgie in alten, denkenverhaftete Ratlosigkeit? Arrogant hatte sich der Westen die Siegerkrone aufgesetzt und sich das Recht erteilt, ostdeutsches Volksvermögen zu verschleudern, integrierbare soziale Errungenschaften der DDR umzuflügen, Lebensentwürfe von DDR-Bürgern zu zerstören, Biografien zu entwerten. Der ostdeutschen Industrie wurden überlebenswichtige Handelsbeziehungen gekappt. Konkurrenz, wie im Kalibergbau, räumte sich das westdeutsche Kapital zum ostdeutschen Nachteil vom Hals. Die Treuhand, die laut ihrem ermordeten Chef Detlef Rohwedder mit einem zu verwertenden Anlagevermögen von 600 Milliarden gestartet war, bilanzierte am Ende ihrer Tätigkeit ein Privatisierungsergebnis von schäbigen 73 Milliarden, aber einen Schuldenberg von rund 260 Milliarden D-Mark. So enden in der Privatwirtschaft Pleitiers. Und Politik? Waltet sie ungestraft, wenn sie Achtungszeichen der Zeit mit ideologischem Starrsinn und kapitalistischer Profitgier übergeht? Die gestaute Wut so vieler Ostdeutscher, im größer gewordenen Land von Anfang an wie Bürger zweiter Klasse behandelt worden zu sein, ist ein Ergebnis dieses kruden Übernahmegebarens. Man will keinem Politiker mehr trauen, der Wahlversprechen nicht einhält und keinem Demokratieverständnis, das entgegen dem Willen der Bevölkerungsmehrheit bei knappen Kassen lieber den Rüstungsmoloch füttert, als die marode Infrastruktur in Ordnung zu bringen, den Gesundheitssektor zu sanieren oder das Bildungswesen von den blamablen PISA-Noten zu erlösen. Das aus ideologischem Kalkül, Industrie und privaten Haushalten der jahrzehntelange Vorzug günstiger Energieversorgung genommen wurde, was zur allgemeinen Verteuerung der Lebenshaltungskosten und zur Abwanderung von Betrieben an günstigere Standorte führte, will einem zu pragmatischem Denken erzogenen Ossi nicht vernünftig erscheinen. Ebenso warum das russische Angebot einer gedeihlichen ökonomischen Zusammenarbeit von Lissabon bis Vladivostok, das der EU einen Aufstieg zur Weltgeltung geebnet hätte, mit einer Verschiebung der NATO-Einflussgrenzen nach Osten beantwortet wurde. Entscheidungen über die Vernunft der Menschen hinweg haben eine Schneise der Unzufriedenheit und der Zukunftssorge gelegt. Das ist der Boden, auf der eine Partei üppig grast, die keine Alternative für Deutschland sein kann. Die Wirtschaftsmalaise des entthronten germanischen Exportweltmeisters, sein Rückfall in technologische Nachrangigkeit und die infrastrukturelle Verschnarchtheit bei ungezügelten Wehretats hingegen, seine Vorliebe für Rüstungsschmieden und Kriegsvorsorge, die eine Verschlechterung des allgemeinen Lebensniveaus zur Folge hat, all das provoziert deutschlandweit ein besorgtes Nachdenken über die Wege des Ostens. Entscheidungen über die Vernunft und die Voten der Menschen hinweg sind verfehlte Politik. Wo Demokratie funktioniert, kann das Volk sie ändern.
Und nun die weitere Nachricht.
Danke, beste Svetlana. Kämpferisch gibt sich Nicolas Maduro. Erste Botschaft auf X. US-Botschaft in Venezuela nimmt Arbeit wieder auf. Argentinische Arbeitsmarktreformen teilweise ausgesetzt. Rückschlag von Javier Milei. Chile. Gedenkstätte für die Opfer der Sekte Colonia Dignidad von der Regierung gestoppt. Deutschland, Milliardensparpotenzial bei Krankenkassen. Unsere Tiere, Wal in der Wismarer Bucht schwimmt. Wolf in Hamburg, bis dort Frau. Und Markus Söder in Texas.
Glockenklang in der Ferne.
Syriens Übergangs, wie lang, wohin in Berlin. Merz meint, 80% der Syrer sollen in ihre Heimat zurück.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Und der letzte geht auf Israel. Parlament billigt Todesstrafe für Terroristen. Das schreibt sogar die Tagesschau. Betrifft aber nur Palästinenser. Kauf nicht beim Reloaded. Angriffslustig, Wetterhetzer Dominik Jung über T-Online, Ostern kommt, Wetterwende, überraschend warm, ergänzt Merkur, über 20 Grad, aus dem Beamtensessel des DVD bläht, bis dahin kühl, dann deutlich wärmer und dann wieder kühler, regnerisch.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht. Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.